Ja, wo ist Gott? Er ist als erstes in unseren Herzen. Und so wie wir dann mit anderen Menschen umgehen, da wird er konkret und spürbar. Vielen Dank euch für das schöne Schattenspiel. Ich habe euch ein paar Gedanken jetzt auch noch mitgebracht. Und zwar zu diesem Ding hier, oder ja, Dingern. 5 Stück. Was ist denn das, ihr Kinder? Kennt ihr bestimmt, oder? Da gehen gleich die Hände hoch. Was ist das? Ja, genau, das sind Kekse. Das sind ganz spezielle Kekse. Lebkuchen, genau. Das sind Lebkuchen. Wer mag denn Lebkuchen? Wow, okay. Lebkuchen scheidet ganz schön, ist so meine Erfahrung. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Genau. Ich habe ein paar Gedanken zum Lebkuchen mitgebracht. Erstmal will ich euch erzählen, woher der Lebkuchen kommt oder wie lange seine Tradition ist. Habt ihr eine Ahnung, wie lange es die Vorgänger, sag ich mal, von Lebkuchen vielleicht schon gibt? Dürft einfach mal raten. 15. Jahrhundert. Nee. Ja, so ungefähr. Genau. Tatsächlich kann man das zurückführen. Also die ersten Vorgänger vom Lebkuchen, die stammen aus dem alten Ägypten. Da war ich auch echt baff. Also die sind über 3000 Jahre alt. Und das waren erstmal so Honigkuchen, ganz simple eigentlich, weil man entdeckt hat, dass Honig total gesund ist. Dass in Honig richtig gute Stoffe drin sind, die uns gesund erhalten oder auch gesund machen, wenn wir krank sind. Und das wurde dann immer weiter verfeinert. Und jetzt kommen wir so ein bisschen ins 15. Jahrhundert, genau. Da haben dann die Mönche und die Nonnen in den Klöstern das aufgenommen und haben richtig coole Lebkuchen gebacken. Also es wurde immer professioneller und wertvoller. Da wurde das in großem Stil gemacht. Und dann hat man Lebkuchen auch gehortet in den Kellern, da war es kühl, von den Klöstern, für zum Beispiel Hungersnöte. Oder, das war praktisch wie eine Apotheke auch, man konnte hingehen zum Kloster und sich Lebkuchen holen, wenn man krank war. Lebkuchen galt damals nämlich nicht als Keks oder sowas, sondern als Medizin. Das ist erstaunlich, ne? Also es war wirklich Medizin. Und so richtig seine Hochkonjunktur hat der Lebkuchen bekommen, als dann der Kolumbus zum Beispiel Amerika entdeckt hat und andere Seefahrer auch noch andere Länder entdeckt haben. Und die haben was ganz Teures und Wertvolles mitgebracht. Was haben die mitgebracht aus anderen Gegenden? Wisst ihr das? Zimt, genau, was ist Zimt? Genau, die haben wertvolle, kostbare Gewürze mitgebracht aus Indien und so. Und wo ist denn der? Da. Genau, und diese Gewürze, die sind auch alle mega gesund und die haben die da reingemischt. Jetzt möchte ich mit euch mal ein bisschen kleines Ratespiel machen mit euch Kindern. Ob ihr die Gewürze erkennt? Wer weiß denn, was das für ein Gewürz ist? Sagst du mal? Jawohl, das ist Zimt, genau. Zimtstangen, genau, und der wird dann so gerieben zum Pulver. Das ist auch noch einfach, denke ich. Wisst ihr auch alle, oder? Was ist das für ein Gewürz? Sagst du mal? Nee, nicht ganz. Das ist ganz klein. Weißer Pfeffer und schwarzer hat sich auch darunter gemogelt, genau. Und dann gibt es noch grünen und roten Pfeffer, genau. Wenn ihr ganz viel Pfeffer esst, dann wird euch warm, oder? Habt ihr das schon mal erlebt? Nee? Ich hätte jetzt fast gesagt, müsst ihr mal machen, aber da müsst ihr lieber eure Eltern fragen. Genau, was ist das denn? Wer kennt das? Nelken, genau. Nelken und das wird immer ein bisschen schwieriger, ne? Kennst du's? Jawohl, super. Das ist Anis, Sternanis. Und dann haben wir noch eins. Ja. Benjamin? Ingwer, super, genau. Ingwer ist auch, wenn man Ingwer trinkt, da wird es ganz warm. Und das, jetzt wird es ganz schwierig. Wer kennt das noch? Ja? Nee? Nicht? Das ist, täuscht ein bisschen, genau. Es ist kleiner und diese Kerne sind vor allen Dingen ganz klein und trocken. Ja? Wow, Kardamom, genau. Super. Den trinke ich tatsächlich manchmal im Kaffee. Schmeckt ganz toll. Kardamom im Kaffee. So, und das? Das ist kein Basketball oder sonst was? Was ist es? Jawohl, Muskatnuss. Genau, super. Ey, ihr seid richtig gut drauf. Genau. Und diese Gewürze, Die sind auch heute noch im Lebkuchen drin und die machen den Lebkuchen nicht nur so lecker, sondern eben auch gesund. Und dann habe ich noch was ganz Witziges gelesen. Es gibt ja auch Lebkuchen mit Oblaten drunter. Haben die hier auch. Die haben so weiße, dünne Plättchen, die kann man mitessen. Esspapier, sagt man auch. Wisst ihr, wer das erfunden hat oder warum das erfunden wurde? Das haben die Mönche und die Nonnen in den Klöstern erfunden, einfach weil die keine Lust hatten, hinterher die Bleche zu schrubben. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was? Faulheit macht manchmal auch erfinderisch. Also wenn ihr faul seid, könnt ihr demnächst darauf verweisen und euren Eltern sagen, warte mal ab, was für eine gute Erfindung daraus kommen kann, ja? Genau. Oder andersrum, die Eltern den Kindern, genau. Ja, und ich habe noch nachgeguckt, das hat mich auch interessiert, warum heißt der Lebkuchen Lebkuchen? Da gibt es verschiedene Erklärungen. Die einen sagen, das kommt von dem Niederhochdeutsch, Althochdeutsch, was weiß ich, laben. Laben heißt, es sich so richtig gut gehen lassen. Auch stärken. Und ich kann mir das gut vorstellen, ob es jetzt wirklich daher ist oder nicht. Aber Lebkuchen stärkt einen richtig, genau. Die anderen sagen, das kommt aus dem lateinischen libum. Das heißt einfach Fladen, weil es aussieht wie ein Fladen. Finde ich persönlich jetzt nicht so eine tolle Erklärung, aber wer weiß. Und manche sagen, das kommt auch wirklich von Leben. Ja? Das Lebensbrot, der Lebenskuchen. Und in manchen Gegenden in Süddeutschland sagt man bis heute tatsächlich offensichtlich Lebenskuchen zum Lebkuchen. Ich kenne das nicht. Hat das jemand mal gehört, dass man wirklich Lebenskuchen sagt? Okay, wir sind noch nicht Süddeutschland, müssen noch ein bisschen südlicher kommen wahrscheinlich. Genau, da sagt man Lebenskuchen offensichtlich. Oder auch Lebensbrot. Lebensbrot, ich fand das irgendwie genial und hab gedacht, wow, mir fällt da sofort eine Parallele ein. Nämlich Jesus sagt von sich selbst auch, dass er das Brot des Lebens ist. Oder dass er Brot ist, das Leben schenkt. In Johannes 6, Vers 35 heißt es, Jesus spricht, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Ich finde das einen ganz, ganz schönen Vergleich. Und als Jesus das gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, glaube ich, dass Jesus nicht an so eine vertrocknete Graubrotscheibe gedacht hat. Ich glaube, dass Jesus wirklich an so ein richtig leckeres Brot gedacht hat. Vielleicht sowas wie ein Lebkuchen, wo so alles drin ist, was richtig gut schmeckt und richtig gut ist. Weil Jesus selber nicht jemand ist, der ist kein Langweiler. Und sondern der ist einer, der trumpft richtig auf. Kein Graubrot, sondern so ein Weihnachtsbrot, so stelle ich mir das vor, dass er das vor Augen hatte. Und ich möchte kurz einen Vergleich ziehen von diesem Lebkuchen, der so tolle Inhaltsstoffe hat, die gesund machen, zu Jesus. Wenn wir Jesus haben, was steckt in Jesus drin? Was kriegen wir durch ihn auch geschenkt? Und hier dürft ihr auch erstmal wieder mitraten. Ich habe eine Folie nämlich vorbereitet. Erst gibt es immer so ein kleines Bild und dann gucken wir mal. Was kriegen wir mit Jesus geschenkt? Dein Tipp. Glaube, genau. Wofür könnte das Herz stehen? Ja. Genau, Liebe. Wenn wir Jesus haben, kriegen wir eine richtig dicke Liebe geschenkt. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, Gott ist Liebe. Er ist durch und durch Liebe und Jesus ist Liebe. Und ich finde es so wichtig für mich immer wieder, dass ich mich ganz tief von Gott geliebt weiß. Ich finde das so wunderbar, dass es viele Menschen gibt, die mich lieben und mögen und manchmal staune ich drüber. Aber es ist gut, es fühlt sich richtig gut an und es ist toll. Und ich glaube, wir Menschen sind dafür geschaffen, dass wir geliebt werden und andere Menschen lieben. Aber es gibt auch die Situation, wo Menschen uns enttäuschen, wo sie nicht da sind vielleicht oder wo sie uns ablehnen, wo wir ganz alleine sind. Und dann ist es so gut, wenn wir Gottes Liebe im Herzen haben. Dann merken wir plötzlich, wie wichtig uns diese Liebe wird, gerade wenn Menschen uns enttäuschen. Es gibt manchmal Menschen, die gehen auf die Suche nach Liebe, weil sie so unbedingt Liebe haben wollen und sie machen Dinge, die völliger Blödsinn sind, nur um die Anerkennung und die Liebe anderer Menschen zu bekommen. Aber wenn du die Liebe Gottes in deinem Herzen hast, dann bist du echt frei, ganz du selbst zu sein. Dann bist du nicht abhängig von Menschen und dann hast du einen Ort, wo du hingehen kannst, wo Gott dir immer wieder sagt, hey, du bist wirklich geliebt, du bist wertvoll und es tut so gut und es ist so wunderbar. Und ich möchte euch einfach ermutigen, diese Liebe Gottes immer wieder zu suchen und euch damit füllen zu lassen. Genau, die Liebe. Was kriegen wir noch an Inhaltsstoffen sozusagen geschenkt? Was könnte das sein mit Jesus? Mhm. Ja, Glaube, genau, passt auch. Würde auch zu dem Bild passen. Ich habe noch was anderes dahinter versteckt. Vergebung, genau. Mit Jesus kriegen wir Vergebung. Und zwar eine Vergebung, die so hammerhart ist, sage ich gleich was dazu. Wenn wir uns Menschen gegenseitig verletzen, dann tut das manchmal enorm weh und manchmal ist es gar nicht so leicht zu vergeben. Aber es tut so gut, wenn Menschen uns vergeben, wenn sie sagen, hey, es war Mist, aber ich vergib dir echt, es ist vorbei, ich denke da jetzt nicht mehr dran und wir gehen gemeinsam weiter. Das tut so gut. Jesus hat es gemacht, bevor wir ihn gebeten haben. Vor 2000 Jahren, als wir noch gar nicht gelebt haben, ist er ans Kreuz gegangen und hat alle unsere Schuld auf sich genommen. Meine Schuld, deine Schuld und hat sie weggetragen. Und das heißt, wir dürfen zu Gott kommen, egal was wir gemacht haben. Er findet die Dinge nicht gut, darum geht's nicht. Aber er hat offene Arme für dich und für mich. Und auch wenn Menschen uns manchmal klein machen oder auch nicht vergeben wollen, dann tut's so gut, dass wir um diese Vergebung wissen und die ist so heilsam. Ich kenne einen jungen Mann, mit dem ich gemeinsam studiert habe, der im Vollrausch einen Menschen so geprügelt hat, dass er gestorben ist. Und er war sehr geknickt und ist hinterher zu diesem Menschen gegangen. Er ist dann in der Zwischenzeit Christ geworden und hat gesagt, könnt ihr mir bitte vergeben? Zu den Angehörigen. Und die Angehörigen haben gesagt, nein, das können wir nicht, wir schaffen es nicht. Und das kann sein, dass Menschen uns nicht mehr vergeben können. Und dieser junge Mann war so am Ende, dass er gesagt hat, ich nehme mir das Leben. Ich kann nicht mehr, ich kann mit dieser Schuld nicht leben. Und dann hat er Jesus kennengelernt und hat erfahren, dass Jesus sagt, aber ich vergebe dir. Dadurch ist die Sache noch nicht geklärt. Es gibt noch ganz viele offene Fragen, gar keine Frage. Aber ich habe dir schon vergeben und mit dir oder mit mir, sagt Gott, kannst du weitergehen. Ich habe eine Zukunft für dich. Du musst dir nicht das Leben nehmen. Und das hat diesen jungen Mann gerettet, dass Gott ihm vergeben hat. Und das zeigt, dass wir wirklich, egal was wir gemacht haben, wir können zu Gott kommen. Und er vergibt uns unsere Schuld. Und das ist einfach wunderbar, dass wir diesen Ort haben, dass wir Jesus haben. Was haben wir noch für einen Inhaltsstoff sozusagen bei Jesus? Was könnte das sein? Ich habe mich echt schwer getan, nach einem Symbol zu gucken oder eins zu finden, ja. Feuer, genau. Wofür könnte Feuer stehen? Ja? Ja. Genau, für den Heiligen Geist. Ich fand Feuer irgendwie noch besser als eine Taube. Aber alles ist so ein bisschen nicht ganz einfach zu symbolisieren. Genau, Gott schenkt uns den Heiligen Geist. Wenn wir Jesus haben, bekommen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist für mich einfach was Wunderbares, weil ich ihn schon ganz oft in unterschiedlicher Art und Weise erlebt habe. Und das Beste und Schönste, muss ich sagen, wo ich den Heiligen Geist für mich erlebe, ist, wenn ich innerlich an eine Grenze komme. Und merke, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Liebe mehr, ich habe keine Hoffnung mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und dann merke, jetzt kommt der Heilige Geist über mich und in mich. Und plötzlich geht mehr, als ich aus meiner Kraft konnte. Das sind für mich die schönsten Erlebnisse. Die sind fast still. Das kriegt man so erst gar nicht mit. Da passiert nichts Großes außenrum. Aber ich erlebe in mir diese Kraft. Und bin so dankbar, dass Jesus nicht gekommen ist und gesagt hat, hey, ihr müsst das und das tun oder das und das sind die Regeln. Er hat uns auch gute Regeln gegeben. Aber vor allen Dingen ist das Leben mit ihm wirklich eine Kraft, die aus unserem Inneren herauskommt. Aber nicht aus uns, sondern weil Gott sie schenkt durch seinen Geist. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder, ja, so zu bitten, Heiliger Geist, setz das frei, was du in mir freisetzen möchtest. Da ist noch mehr. Was du schenken möchtest, noch mehr an Kraft, die du in mir freisetzen möchtest. Der Heilige Geist leitet uns auch. Das, denke ich, hat hoffentlich jeder von euch auch schon erfahren, dass der Heilige Geist uns Impulse schenkt. Und das ist eine zweite Ebene, wo er uns ganz konkret leitet, Antworten schenkt, Weisheit und Erkenntnis schenkt. Und auch da möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch danach ausstreckt, nach dem, was Gott da mehr für euch bestimmt vorbereitet hat. Und gleichzeitig will ich aber an dieser Stelle auch sagen, prüft es immer. Der beste Prüfstein ist wirklich das Wort Gottes, ist die Bibel. Der Heilige Geist wird nie etwas sagen, was gegen sein Wort geht. Weil der Heilige Geist im Wort Gottes in der Bibel ja auch drin ist und gesprochen hat. Und redet mit anderen Geschwistern über das, was ihr an Eindrücken habt. So kann man das ganz, ganz gut prüfen. Ist das vom Heiligen Geist oder ist das vielleicht mein eigener Gedanke? Und so kann man gut lernen, das zu unterscheiden. Aber streckt euch gerne danach aus. weil ich glaube, dass Gott wirklich viel für uns hier auch als Gemeinde noch vorbereitet hat. Heiliger Geist. Was bekommen wir noch, wenn wir Jesus in unser Leben lassen? Das ist auch wieder so ein bisschen, was könnte das sein? Krone? Sieg, genau. Ja, wir nähern uns an. Wann, wo ist der Sieg vollendet? Ja? Ja, was hast du als erstes gesagt? Für den König. Ah, okay. Ja, genau, für den König. Wo sehen wir denn Jesus als König? Er ist jetzt schon König, aber wo können wir ihn eines Tages sehen? Ich verstehe es nicht. Richtig, genau. Ewiges Leben. Oh, wir kriegen mit Jesus ewiges Leben. Und das ewige Leben fängt hier schon an, weil wir mit ihm hier schon leben dürfen. Aber das ewige Leben hat auch noch eine andere Dimension. Ich war vor 3 Wochen auf einer Beerdigung von einem Bruder aus meiner alten Gemeinde. Diese Beerdigung habe ich selber geleitet. Und das hat mich einfach bewegt, weil ich lange Jahre mit ihm unterwegs war, mit seiner Frau und ihm, und er relativ plötzlich gestorben ist und so aus dem Leben gerissen wurde einfach. Und wir da einfach waren bei dieser Beerdigung und die Traurigkeit einfach enorm da war, dass er jetzt nicht mehr da war und er hat Kinder und Enkel. Und so eine Beerdigung, das ist einfach, ja, das ist, da ist ganz viel Traurigkeit da. Und gleichzeitig durften wir ausrufen über dem Sarg, der da vorne stand, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und das ist das, was Jesus uns schenkt. Das ist so eine reale Kraft. Und ich sag mal, wenn du am offenen Grab stehst, dann geht's nicht mehr darum, brauche ich Jesus oder nicht. Ja, dann ist Jesus kein Luxusproblem mehr. Dann ist Jesus real. Hast du Auferstehung? Hast du ewiges Leben? Hast du dieses Hoffnung und diese Glaube, diesen Glauben, dass es auf der anderen Seite, die du im Moment noch nicht sehen kannst, weitergeht? Und ich sag euch, wenn man das glauben kann und wenn man das aussprechen kann, das ist bombastisch. Dann steht man da und weint und hat sich in den Armen im Moment eher weniger, aber teilt diese Trauer miteinander und kann trotzdem sagen, das ist nicht das Letzte. Es gibt ewiges Leben und wir werden einander wiedersehen. Das ist einfach wunderbar. Und deswegen möchte ich immer wieder jeden einladen, hey, wenn du nicht mit Jesus lebst, wirklich überlegst dir. Es ist keine Luxusfrage. Es ist die Frage, die entscheidet über ewiges Leben. Und ich kann dir einfach nur sagen, nimm Jesus in dein Leben an, dann hast du ewiges Leben, dann hast du Hoffnung. Dann hast du diesen Gott, der dich liebt und der dir vergibt und der dir mit dir durchs Leben geht, mit seinem Heiligen Geist und der dich in Ewigkeit erwartet und vollendet. In Offenbarung 22, 17 heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieses ewige Leben, das Gott dir schenkt, das ist umsonst. Du musst nichts tun, nichts machen, sondern einfach seine Liebe und Gnade in dein Leben reinlassen. Und das Letzte, was wir mit Jesus bekommen, was könnte das sein? Juhu! Genau. Freude, sehr gut, genau. Ganz viel Freude. Ja, ich glaube, wenn wir das alles wirklich verstehen, mit dem Herzen verstehen, was Gott uns da alles geschenkt hat, Liebe, Vergebung, ja, Heiligen Geist, ewiges Leben, dann setzt das einfach Freude in Gang. Das ist absolut so. Und ich persönlich bin der Überzeugung, ich glaube, das tiefste Markenzeichen von uns Christen ist Gesetzlichkeit, oder? Ich glaube wirklich, nein, das tiefste Markenzeichen von uns Christen soll diese Freude sein. Und sie ist es auch. Wenn wir Jesus wirklich Raum geben in unserem Herzen mehr und mehr, dann zieht die Freude ein. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns schenken möchte, was heilsam ist, was wohlschmeckt, auch gerade in der Zeit heute. Es gibt so viel, was uns bedrückt, was uns traurig macht, was uns runterzieht. Ja, das ist so. Aber was zieht uns nach oben? Ich glaube wirklich, es ist die Freude in Jesus. Nehemia 8, Vers 10, da heißt es, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich kann das nur für mich so sagen, dass ich für mich sagen kann, dass das ist absolut real für mich. Ich an sich bin nicht ein Typ, der immer nur ein Flummi ist und immer nur hochspringt und Juhu schreit. Das bin ich nicht. Aber ich merke immer wieder, wie ich mich an Jesus festmachen kann und wie ich bete, wie ich ihn anbete, wie ich Lobpreis mache und all das, was er für mich ist und was er uns hier schenkt, mir vor Augen halte, ihm dafür danke. Und es kommt Freude in mein Herz und mit der Freude kommt Kraft rein. Und das wünsche ich euch auch immer wieder. Jesus ist dieses Lebensbrot oder Lebkuchen. Und jetzt kommt es drauf an. Ich würde ja gern mit euch teilen, aber ich darf leider nicht, weil Corona ist. Es tut mir sehr leid, jetzt muss ich die alle selber essen. Oh. Boah, die sind hammerlecker, Leute. Gibt's bei Rewe. Mit vollem Mund spricht man nicht. Super. Ich habe auch extra die teuren genommen. Das sind Elisen-Lebkuchen. Danke. Ja, ihr Lieben, warum mache ich das? Jetzt kommt es drauf an, dass wir von diesem Brot essen. Dass wir es nicht einfach nur hier stehen lassen und sagen, oh, sieht nett aus, sieht toll aus, sondern dass wir es einfach auch essen und regelmäßig essen. Ja, also gut, mit Lebkuchen muss man ein bisschen aufpassen. Aber essen tut man ja auch irgendwie täglich. Ja? Man fastet ja nicht 4 Wochen und haut sich dann irgendwie den Wanst voll und fastet wieder 4 Wochen. Das geht nicht lange gut. Sondern wir brauchen jeden Tag irgendwie so eine kleine Portion gute, nahrhafte Sachen. Und ich wünsche euch einfach jetzt für diese Adventszeit und überhaupt von diesem Jesus, von dem ich so begeistert bin, nehmt immer wieder gute Portionen zu euch. Betet ihn an. Lobt ihn. Findet euren Weg, eure Methode, was auch immer, aber lasst ihn einfach immer wieder in euer Herz. Betet gemeinsam als Familie, singt gemeinsam als Familie, lest in der Bibel oder schöne Geschichten über Jesus. Es wird euch in seine Nähe einfach ziehen und es wird euch am Ende froh machen und Kraft schenken. Amen.